Ja, ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auch meinerseits, dass ich hier sein kann, dass ich es gepackt habe, dass mein gesundheitlicher Zustand es erlaubt, hier zu sein. Und die gute Botschaft daran ist sogar die, ich quäle mich nicht nur hier durch, ich habe tatsächlich Energie. Möge es anhalten, die ganze Predigt hindurch und immer weiter. Ja, wir haben gerade gesungen, Gott, du bist gut. Und Becky hat es auch ausgebetet. Auch wenn es manchmal schwer ist, wenn wir durch schwierige Zeiten hindurchgehen, halten wir an diesem Bekenntnis fest. Und das ist etwas, was für mich wesentlich war. Und das ist kein Lippenbekenntnis gewesen, sondern irgendwie einfach dieses tiefe Überwältigtsein von meinem Gott, von meinem Schöpfer, von dem Liebhaber meiner Seele, von Jesus, einfach vor ihm zu sein und zu spüren, ja, du bist gut. Und da kannst du dir so dreckig gehen wie irgendwas. Und ich hatte definitiv einige Punkte, wo es mir sehr dreckig ging, wo ich tatsächlich dachte, jetzt ist bald zu Ende. Nachträglich auch in Gesprächen mit Ärzten stellte sich raus irgendwo, das hätte definitiv an ein paar Punkten zu Ende sein können. Für die, die mich nicht kennen, vielleicht das erste Mal im Livestream dabei sind oder auch so hier, eben ich bin Axel und einer der Ältesten hier und vor einem Jahr mit Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert worden durch zwei heftige OPs, eine nicht weniger heftige lange Chemo, um dann hinterher zu hören nach all dem Stress, das blöde Ding ist zurück. Der Krebs ist wieder da, er wächst und austherapiert. Die Ärzte haben keine Hoffnung mehr für dich. Ich bin jetzt palliativ irgendwie da abgeschrieben. Man wartet quasi auf den Tod. In so einer Situation, rein medizinisch gesehen, sage ich das. Und trotzdem zu sagen, Gott ist gut. Ich habe das Thema für die Predigt mal genannt, der Wille Gottes. Fragezeichen. Was ist der Wille Gottes für mein Leben, für dein Leben? Was ist der Wille Gottes für uns Menschen? Und gerade in einer Situation, wo es dir vielleicht mal nicht so gut geht. Ist das jetzt der Wille Gottes für mich? Dass ich hier durch Krebs gehe, durch Chemo gehe, durch OPs gehe, dass ich irgendwo durch Schwäche gehe, dass meine Leber platt macht, dass ich Morphium brauche und hast du nicht gesehen? Ist das Gottes Wille für mich? Ist der Wille Gottes vielleicht für dich oder für jemand anders in einer anderen Situation so und so und so und so? Und ich will mal sagen, da brauche ich gar nicht groß lange überlegen, da werde ich jeden Abend oder wann auch immer man mal Nachrichten schaut, dran erinnert, wenn ich nur an die Flüchtlingskinder denke, wenn ich Menschen im Krieg denke, missbrauchte Menschen jeglicher Form, die in Angst und Terror leben, verfolgte Christen, dann denke ich, Mensch, mir geht's noch richtig gut. Mir geht's noch richtig gut. Aber kann das denn sein, dass das, was die da gerade erleben, dass das der Wille Gottes für ihr Leben ist? Und ich kam da drauf, und ich möchte zuallererst mal meinen Dank ausdrücken für all die für mich beten. Und ich weiß, es sind so viele, nicht nur in dieser Gemeinde, darüber hinaus, sei es über Facebook, melden sich Leute bei mir, die beten für mich und ich kenne die gar nicht. Sei es irgendwo natürlich unsere Geschwister in der Mongolei, Freunde in Amerika und wo sie sonst auf dem Planeten unterwegs sind, und ich fühle mich getragen und das ist wunderbar. Gebet setzt eine Kraft frei. Und auch wenn ich jetzt nicht gleich geheilt vor euch stehe, so weiß ich, hat es eine Kraft freigesetzt und vielleicht zumindest schon mal das bewirkt, dass ich die 3, 4, 5 Mal, wo ich schon so haarscharf an der Kante des Todes war, eben nicht hinübergeglitten bin, sondern überlebt habe. Der hat mich gerettet aus all den Situationen. Kann man ja auch mal von dieser Seite sehen, ne? Und ich sage einfach, danke Jesus, dass ich hier bin. Danke Jesus, dass ich hier heute sein kann. Oh. Danke. Und Und viele Leute, die aber auch so für mich beteten, und ich bin dann dabei, man betet gemeinschaftlich, und sie beten für mich mit Handauflegung oder ohne Handauflegung, und dann beten sie so viele Dinge, und die sind gut, gut gemeint, dankbar für Verschiedenes, drücken es aus, schöne Gebete, und dann kommt ganz oft so ein Nachsatz, der mich immer ein bisschen irritiert. Und dann, dieser Nachsatz ist: Herr, wenn es denn dein Wille ist. Und ich denke, jetzt haben Sie gerade alles das hinterfragt, was Sie gerade so schön in mein Leben hineingebetet haben. Wenn es denn dein Wille ist. Das drückt ja auch aus. Ich möchte keinen verurteilen, und es gibt natürlich auch vieles, was wir subtil angelernt haben, was man wie so als fromme Floskeln betet und so und sich gar nicht so dieses Ausmaß dieses Satzes bewusst ist, aber das heißt doch eigentlich nichts anderes. Könnt ihr auch so nach dem Motto, heile ihn, wenn es dein Wille ist. Könnte ja auch sein, dass du gar nicht willst, dass er gesund wird. Ja, dann lass ihn krank. Aber so richtig. Oder Herr, schütze ihn vom Tod, wenn es denn dein Wille ist. Nee, lass ihn jetzt verrecken. Ich polarisiere hier so ein bisschen, um darzustellen, irgendwo, was hinterfragen wir da? Haben wir nicht gerade gesungen, Gott ist gut in allen Dingen, die er tut? Und ich glaube, Gott ist immer gut. In Englisch kommt das so gut, dieser Spruch, God is good all the time. Aber wir können es auf Deutsch sagen, sag das mal deinem Nachbar. Gott ist gut alle Zeit. Und ich möchte, dass wir hier Klarheit gewinnen, heute auch hier ein Stück weit durch diese Predigt. Was will Gott überhaupt? Will Gott Gutes? Ja. Gott will Gutes. Will Gott irgendetwas Schlechtes für dich? Nein. Er will nicht Schlechtes für dich. Und was können wir erwarten? Was ist Gottes Perspektive des Guten für dich? Ich will mal sagen, lass uns das große Bild sehen. Wie fing das Ganze denn an? Im Paradies. Das war Gottes Ausgangsposition. Das war sein Traumsetting. Wir machen alles gut, Tiere, Pflanzen, Menschen. Da ist kein Streit, da ist keine Krankheit, da ist gar nichts, da ist Versorgung. Da ist einfach nur alles gut. Und ich las vor kurzem mit unseren Kindern, nein, mit den Enkeln in der Kinderbibel, und ich ging so durch dieses erste Kapitel des Paradieses und so mit diesem Bildchen so, und es hat mich wirklich berührt und mir kamen die Tränen fast so, wow, das ist Gottes Idee, das ist Gottes Herz, das Paradies. Dann wissen wir, das blieb nicht da, denn der Mensch hat eine andere Entscheidung getroffen, er ist ungehorsam geworden, er hat sich von Gott abgewandt, er ist in Eigenwillen und Sünde gegangen. Und das Ganze hat sich verändert. Und jetzt aber weiter, schließen wir mal ein bisschen Zeitraffer den Bogen, und Gott ist immer noch gut. Und der erste Gedanke pulsiert noch in seinem Herzen. Und wie es im Paradies angefangen hat, so soll es auch enden im Paradies. Das Paradies, wo er mit uns, mit dir, mit mir, mit uns allen, hoffe ich, und ich hoffe noch mit ganz, ganz, ganz vielen Menschen in Einheit, in Liebe und ohne Schmerz und irgendwas zusammen sein wird. Das ist Gottes Idee für uns. Wir haben ein bisschen die Verhältnisse verrückt und haben das erste Paradies, naja, das ist so ein bisschen sinnbildlich, märchenmäßig eingestiegen. Das andere ist so ein bisschen, naja, Hoffnung für die Zukunft. So ganz dunkel sterben wollen wir ja auch nicht. Aber was da kommt, weiß man auch nicht genau. Naja, aber letzten Endes den Teil, in dem wir leben, das ist der Hauptteil unseres Lebens. Das ist das Leben. Ich werde geboren, ich mache Karriere, ich heirate und dies und arbeite und baue mir was auf, ich bereise die Welt. Na, und irgendwann ist das ganze Ding dann teilweise mehr schlecht als recht, geht das ganze Ding dann zu Ende. Und das war dann der Hauptteil. Und liebe Geschwister, ich muss euch sagen, vollkommene Fehleinschätzung. Vollkommene Fehleinschätzung. Ich würde sagen, der Hauptteil ist Paradies. Der Hauptteil ist die perfekte Gemeinschaft mit Gott. So hat es angefangen, es wurde unterbrochen und wir leben noch in dieser Unterbrechungszeit, in einer gewissen Zwischenzeit. In einer Zeit, in der sich Dinge jetzt neu sortieren müssen, in einer Zeit, in der wir uns eben abgewandt haben von Gott. Aber Gott ist gut. Und in dieser abgefallenen Zeit, damit müssen wir jetzt klarkommen, wir leben in einer gefallenen Schöpfung, in dieser Zwischenzeit. Und da ist was passiert, als wir von Gott abgewichen sind. Gott hatte uns eigentlich Autorität, Macht und Herrlichkeit gegeben, mit über diese Erde zu herrschen, zu regieren und alles Dinge einzusetzen. Und indem wir von Gott abgefallen sind, sind wir nicht nur irgendwie plups auf die Erde gefallen, nee, jetzt hatten wir Sünde und kommen nicht mehr in den Himmel. Nein, die Autorität und die Kraft und die Macht, die er uns gegeben hatte, die haben wir, indem wir uns haben betrügen lassen. Und nicht nur Adam und Eva, ich glaube auch wir lassen uns heutzutage vom Teufel immer wieder mal betrügen und gehen ihm auf den Leim. Und nicht nur, dass wir auf die Nase fallen, die Autorität und die Entscheidungskraft, die Gott uns eigentlich zugedacht hat, haben wir abgegeben. Und die Bibel nennt das den Fürst dieser Welt. Und das ist jetzt der Fürst dieser Welt, der regiert. Manche sagen, Geld und Gier regiert die Welt. Das ist richtig, in irgendeiner Form aus dem Bösen. Nicht, dass jedes Geld böse ist, aber diese Gier, das Böse, regiert die Macht. Der Verkläger der Brüder und viele andere Namen, der Teufel, der Satan selbst. Und jetzt müssen wir eins verstehen. Nicht alles, was auf dieser Erde passiert, inklusive, dass dieser nette Prediger hier vorne auf der Bühne Bauchspeicheldrüsenkrebs hat oder dass du gewisse Probleme hast oder dass auf der Welt gewisse Kriege sind. Nicht all das ist nach Gottes Willen, sondern ist eine Konsequenz dessen, dass wir in dieser gefallenen, von Gott abgewandten Schöpfung leben. Der Tod, der Krieg, Streit und Sünde und Krankheit ist nicht aus Gott, sondern aus einer Konsequenz. Und sie überstülpt und sie regiert diese Zwischenzeit. Aber in dieser Zwischenzeit haben wir eine Chance, wieder zurück zum Original, wieder zurück zu Gott, wieder zurück die freiwillige Entscheidung, sein Kind zu werden. Denn, und ich denke, wir glauben das alle, dass Gott allmächtig ist? Ist das richtig? Glaubt ihr, dass Gott allmächtig ist? Yes. Ist Gott auch allwissend? Ja, er ist durchaus nicht davon überrascht, dass gewisse Dinge geschehen. Er könnte sogar alles in einem Nu verändern. Er könnte das. Er tut es aber nicht. Und nicht, weil er böse ist, sondern weil hier auf dieser Welt, wir, die Macht, die er uns gegeben hat, haben wir dem Teufel übergeben. Und er wollte keine Marionetten. Er war auch nicht enttäuscht, auch Adam hatte diesen freien Willen. Und der Abfall, also dass er sich abgewendet hat, dass Adam und Eva sich abgewendet haben von Gott, war nicht ein Teil des Wunsches Gottes. Gott hat sich das nicht gewünscht. Das war nicht der Wille Gottes, dass Adam und Eva abgefallen sind. Er hat es vielleicht gewusst, das wird so kommen, aber es war nicht sein Wunsch. Und so ist es auch heute. Und wir müssen nicht denken, nur weil wir mit gewissen Konsequenzen leben, dass das automatisch alles, weil Gott allmächtig ist, ja dann ist es wohl so sein Wille. Und wenn wir dann beten und nicht wissen, wie wir beten sollen, dann sagen wir, naja, wenn es denn dein Wille ist. So nach dem Motto, wenn es nicht anders passiert, ist ja ganz offensichtlich, wenn Axel jetzt hier irgendwie an Schmerzen und Krebs dahin sieht und letzten Endes stirbt, ja, dann war es dann halt dein Wille. Und wenn jetzt diese Kriege passieren und dies und das, dann war es dann halt dein Wille. Nein, es ist nicht sein Wille, dass in der Ukraine oder sonst wo irgendwo auf der Welt Tausende oder in Gazastreifen Tausende abgemetzelt werden, dass Frauen oder auch Kinder oder sonst wer missbraucht werden. Das ist nicht sein Wille. Glaubst du das? Gottes Wille ist gut. Wenn ich jetzt hingehen würde und irgendeinem, in der ersten Predigt habe ich schon Thomas gewählt, das könnte ich Jonah mal wählen, hingehen würde und ihm einfach eine klatschen würde. Und dann hat er eine rote Backe. Und hinterher trefft ihn, und Jonah hat eine rote Backe. Was ist da denn los? Ja, das muss wohl Gottes Wille sein, ne, wenn Jonah eine rote Backe hat. Und nein, es war nicht Gottes Wille. Es war meine Fehlentscheidung. Sünde bringt Konsequenzen, die Menschen leiden lässt. Da gibt es Opfer, die leiden. Und zu guter Letzt werden Opfer wieder zu Tätern. Und all dieses ganze Ding ist sehr komplex. Genau. Wir können dann nicht rückwirkend sagen, das war Gottes Wille. Da bräuchten wir gar nicht beten. Du könntest ja sogar fast den Rückschluss machen. Wenn ich jetzt für Axel gebetet habe, dass er geheilt wird, aber morgen ist er tot. Und dann sagst du, ja, war es ja Gottes Wille. Ja, aber dann hast du ja gegen seinen Willen gebetet. Du bist ja ein Rebell. Oder ein Arzt, der noch versucht, ihm das Leben zu retten. Und Gott will aber eigentlich, hinterher ist er gestorben und der Arzt hat noch alles getan, ihn zu retten. Hat der Arzt dann gegen Gott gehandelt? Merkt ihr, wie skurril das wird? Das geht nicht. Nein, deine Gebete und auch die Dinge der Ärzte und oder wenn wir Gutes tun, dann ist das aus dem Herzen Gottes. Aber das Negatives geschieht, kommt, weil ein Fürst dieser Welt da ist. Aber in dieser Hauptzeit können wir uns eben umentscheiden. Und wir haben eine Chance, den Willen Gottes zu erkennen und ihn zu implementieren in diese Welt. Wir sind dazu berufen, der Kanal des Willens Gottes zu werden auf dieser Welt. Er hat ihn uns offenbart durch sein Wort. Und wir merken, das ist auch mehr als nur für diese Welt. Nur mehr als für diesen falsch interpretierten Hauptteil. Ja, wir beten auch für diese Zwischenphase. Diese Zwischenphase ist ganz wichtig, dass wir nämlich in dieser Zwischenphase die richtige Entscheidung treffen, damit wir dann den Hauptteil genießen können. Und ich möchte da zwei Bibelstellen mit euch teilen. Zuerst, zweimal aus Johannes, zuerst aus Johannes 11, Vers 25. Da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wird leben, auch wenn er stirbt. Er durchbricht die Grenze unseres Denkens und das, was wir als Ende bezeichnen, ist bei ihm noch lange nicht das Ende. So von dem her möchte ich euch einladen, während ihr die Predigt hört, mal außerhalb der Box zu denken, dieses Lebens. Es gibt noch mehr. Der Hauptteil kommt noch. Oder anders geschrieben war es in Johannes 5, Vers 24. Ich sage euch die Wahrheit. Wer meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, also spricht Gott, der hat das ewige Leben. Was heißt das denn? Der hat es. Der wird es nicht bekommen. Bekommen wäre Zukunft. Du wirst es haben. Der wird das ewige Leben haben. Nein, der hat das ewige Leben. In dem Moment, wo du Jesus Christus ergreifst, als Retter annimmst, hast du ewiges Leben. Die Grenze dieser Menschlichkeit, dieser Verweslichkeit, dieser Begrenztheit, die wir haben, ist in dem Moment aufgelöst. Du hast ein langes Leben, ein ewiges Leben. Wesentliche Weichenstellungen treffen wir hier. Aber dann geht's richtig ab. Indem wir das glauben, haben wir jetzt bereits ewiges Leben. Und der physische Tod verliert seine Macht. Und ich möchte an der Stelle ein Beispiel einbringen, was ich von Billy Graham gelesen habe. Und ich habe es geliebt. Und ich habe es schon zu meinem eigenen Statement umformuliert. Und er hat damals gesagt, wahrscheinlich war er da schon alt, okay, ich bin auch nicht ganz so alt, wie er geworden ist, ich bin aber in einer brenzlichen Situation, wo die Ärzte letztendlich sagen, ich könnte jeden Tag mehr oder weniger tot sein. Dann sage ich, eines Tages, früher oder später, hoffentlich mehr später, werdet ihr hören, Axel Fischer ist tot. Glaubt dem kein Wort. Axel Fischer lebt mehr denn je. Er lebt, er hat seine Adresse verändert und er lebt auf einer anderen Ebene. Aber noch interessant, auch um den Prozess mal zu beleuchten, ich werde nicht eine Sekunde tot sein. Ich werde nicht eine Sekunde tot sein, sondern ich werde einfach weiterleben auf einer anderen Ebene. Und ich hoffe, du auch. Dementsprechend habe ich auch keine Angst vorm Tod. Aber jetzt nochmal zurück, der Wille Gottes. Wie implementieren wir den für jetzt, für unser Leben, jetzt hier in dieser Zwischenzeit und auch für alles, was weiterkommt? Wie können wir beten? Und das Erste ist, ich quotiere den nur kurz frei aus 1. Timotheus 2, Vers 1 und 4. In Vers 1 ist es einfach eine Ermahnung. Ich ermahne euch, betet. Betet für die Obrigkeit, betet für die, betet für jenes. Betet, betet. Seid mit eurem Schöpfer in Kontakt. Wofür? Denn Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass alle Menschen zu dieser Erkenntnis der Wahrheit kommen, von der ich gerade gesprochen habe. Dass nicht nur wir beten für alle Menschen, dass es denen gut geht, dass sie niemals Aua haben, dass sie niemals Hunger haben. Alles gute Sachen, ne? Nein, sondern für die Erkenntnis der Wahrheit, dass wir mit ihm für Ewigkeit berufen sind. Das ist erstmal alles klar. Und dann sollen wir beten und die Bibel gibt uns eine Liste an Verheißungen. Eine Verheißung heißt nichts anderes. Zusagen Gottes. Versprechen. Und was Gott verspricht, das hält er und bricht er nicht. Und diese Sachen, die nehmen wir in Anspruch und ihr erinnert euch vielleicht, habe ich schon öfters quotiert in meinem Zusammenhang alleine an dem Tag, als ich die Diagnose kriegte, dass ich da ein Tumor habe und die Ärztin fragte mich, wie reagieren Sie auf sowas? Was macht das jetzt mit Ihnen? Ich denke erstmal, ups, ja. Ich dachte, zum einen glaube ich, dass Gott Wunder tut und mich heilen kann. Zum zweiten glaube ich, dass ich keine Angst vorm Tod habe. Und zu anderen müssen wir mal sehen, was jetzt passiert. Okay, es ist vieles passiert und es ist nicht unbedingt gut, was passiert ist. Und die Heilung ist nicht mal so eben eingetreten. Aber ich kriegte dann ein Wort. Ich weiß nicht, wie direkt im Auto schon, zu Hause beim Beten dann, ich kann es nicht genau sagen, Psalm 18, ich meine es Vers 8, ich weiß nicht genau. Du sollst leben und nicht sterben und die Werke des Herrn verkündigen. Es war ein Wort, was ich von Gott gekriegt habe und ich habe mich daran gehalten. Naja, immerhin, hält seit einem Jahr ganz gut. Ich bin noch nicht gestorben, ich verkündige die Werke des Herrn und sterben, ja vielleicht den ersten Tod, aber den zweiten ganz sicher nicht, den ewigen Tod. Viele andere Worte habe ich auch schon eben einen erwähnt aus Johannes 10, Vers 10, der mir immer wieder neu vor Augen ist, um das zu differenzieren, wenn ich durch schwierige Prozesse gehe. Der Dieb kommt, um zu stehlen und zu schlachten. Ja, wer ist denn der Dieb? Der Teufel, von dem er schreibt. Er will mir meine Gesundheit nehmen, er will mich gar schlachten und zerstören. Und nicht nur mich, sondern all die Dinge, die Gott eigentlich mit mir vorhat, dazu. Und Jesus sagt, ich bringe Leben und dieses Leben im Überfluss. Und ich glaube, damit ist nicht nur kommerzieller Überfluss, Wegschmeißgesellschaft und hau rein, Gesellschaft bis hin zur Perversität gemeint, bei weitem nicht. Sondern damit ist gemeint Ich habe Leben, nicht von dieser Welt. Ich habe Frieden, wie es in der Bibel heißt. Ein Frieden, der nicht ist von dieser Welt. Nicht nur ein Waffenstillstand, sondern ein Frieden, der mitten selbst im Krieg noch Frieden ist. Ich habe eine Geborgenheit, die mitten in der Einsamkeit immer noch geborgen ist. Ich habe ein Glück, was einfach aus Gott geboren ist. Und Jesaja 53, Vers 5 wäre eine andere Verheißung an der, oder Zusage, Wahrheit Gottes, an der ich mich einfach festhalte. Ich mache das kurz, das ganze Kapitel ist ein Hammerkapitel, nicht umsonst, exakt in der Mitte der Bibel, allumfassend, über den Kreuzes, die Prophetie über den Kreuzestod Jesu, und dann heißt es in Vers 5b, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Oder im Psalm 107, und ich sage das nicht nur mir selbst, sondern ich spreche auch diese Wahrheiten hinein in dein Leben, denn ich bin zutiefst überzeugt, dass hier einige sitzen mit mancherlei Sorgen und Krankheiten und Leid. Und es geht hier nicht nur um mich, weil ich auf der Bühne stehe. Das sind viele, die vielleicht noch viel mehr leiden und keiner kümmert sich um sie. Vielleicht sollten wir für sie uns mehr ein Auge haben, ein Ohr haben und ein Gebet haben und ihnen die Verheißung zusprechen. Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort. Das tut er gerade. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und errettete sie, dass sie nicht starben. Oder dass sie nicht sterben. Ist das nicht wunderbar? Römer 10, Vers 9, möchte ich mal ein bisschen konkreter darauf hinweisen, ist eigentlich ein Vers, den wir ganz klassisch für die geistliche Errettung sehen. Für unsere Errettung. Und ich wünsche mir, dass, wenn du sie nicht ergriffen hast, dass du sie vielleicht heute ergreifst und mit diesem Vers, dass du diesen Vers zu deinem Gebet und zu deinem Bekenntnis machst. Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wie wir es zu Ostern proklamiert haben, du hast es vielleicht gehört, und es verbindet sich in deinem Herzen mit Glauben, dann bekenne es mit deinem Mund. Und dann heißt es weiter, so wirst du gerettet. Oder so wirst du gerettet werden. Und interessanterweise, das Wort gerettet, wenn man das nachschlägt da, man gibt so Sprachschlüssel, muss man nicht Griechisch verkönnen, und dann heißt das, zeigt das da, wo, welches Wort da in Griechisch im Urtext steht, und dann kannst du nachgucken, was das bedeutet und wo das sonst noch so angewandt ist, und da steht dann das Wort sozo. Sozo heißt nichts anderes als retten und heilen. Sämtliche Stellen, und wenn wir durch die Bibel gehen und das zählen würden, ich habe sie jetzt nicht alle einzeln rausgesucht und aufgeschrieben und gezählt, ich habe diesen Artikel hier mal Glauben geschenkt oder diese Auswertung, diese Auslegung, dass es über 100 Mal vorkommt, dieses Wort sozo, das heißt, dass du gerettet wirst. Und dass du geheilt wirst. Gott sieht das nicht als zwei Kapitel. Hier ist die Errettung. Naja, und dann noch so einen kleinen Extra-Bonus für so ein paar ganz fromme. Du kriegst auch Heilung. Manche Leute kamen sogar auf mich zu. Also, dass natürlich Krankheit da ist, wissen wir. Aber Axel, dass du jetzt auch noch krank wirst, wo du Missionar bist, das geht doch nicht. Ich denke, hallo, habe ich mir Heilung verdient? Krieg ich hier so einen Extra-Bonus-Bonbon? Habe ich gedacht, wäre gar nicht schlecht, wenn wir das so promoten könnten. Wenn du in die Mission gehst, wirst du nie wieder krank. Hätten wir wahrscheinlich ein paar mehr Missionare. Aber so läuft das nicht. Wir gehen im Glauben und wir gehen mit durch gute und durch schlechte Zeiten. Aber was wir annehmen können, ist, dass Rettung und Heilung ein Gesamtpaket ist. Gott will dich ganzheitlich erretten vor dem ersten Tod, vor dem zweiten Tod, und er will dich retten vor Leid, er will dich retten vor der ganzen Kaputtheit und was der Teufel so bringt, und er will dich ganzheitlich in ewige Gemeinschaft mit ihm im zweiten Paradies willkommen heißen. Amen. Und dafür sollen wir beten, für andere und für uns. Und diese Verse, diese Verheißung können wir annehmen. Und Jesus, und das ist nicht zufällig, wenn du die Bibel liest, dass da so viele Heilungsgeschichten sind. Ist es mal aufgefallen, dass Jesus anstelle eines riesen Moralkatalogs, was wir alle so richtig machen sollten und nicht falsch machen sollten und sowas und sowas und sowas und sowas und sowas und wie wir unsere Gottesdienste gestalten sollten und wie wir in der Ehe umgehen sollten, wie wir am Arbeitsplatz umgehen sollen, da spricht er gar nicht so viel drüber. Er spricht darüber, aber nicht im Verhältnis so viel, wie das eine Heilungsgeschichte nach der anderen in der Bibel steht. All vier Evangelien, immer wiederholt, immer wiederholt, immer wiederholt, von rechts, von links, von oben, von unten beleuchtet. Und es wird eins deutlich, Gott will heilen. Gott will auch mich heilen. Hier, auf dieser Erde. Ich glaube nach wie vor an das Heilungswunder und ich danke für eure Gebete und ich möchte auch nicht, dass ihr aufhört deswegen. Nur weil ich nach einem Jahr immer noch hier stehe, aber immerhin stehe ich noch. Und es hat auch viel mit Glauben und Beharrlichkeit zu tun. Sein Wille ist ganzheitliche Heilung, die wir jetzt hier empfangen können. Wenn das nicht so wäre, dann würde er uns nicht drum bitten, dass wir das beten im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist kein Automatismus. Eben wie ich vorher sagte, es ist nicht automatisch alles nach Gottes Willen, sondern es liegt an uns, dass wir dieses seinen Willen in unserem Leben annehmen und annehmen für das Leben unserer Geschwister und für denen, die vielleicht noch gar nicht Geschwister sind, sondern die sie werden sollen in Jesus Christus. Wir sind hier berufen, ja, er ruft uns in Aktion. Er ruft uns, einen Unterschied zu machen, zu beten und zu handeln im Glauben, mit Zuversicht, ohne Zweifel. Nicht, wenn es denn dein Wille ist und so ein bisschen untergrabend. Ja, könnte ja auch anders kommen, aber dann sei es mir egal wie. Nein, ohne Zweifel. Wir beten auf der Grundlage des Wortes Gottes. Und das sage ich hier. Obwohl oder vielleicht gerade weil ich eigentlich sehr schwer krank vor euch stehe. Das merkt man mir jetzt nicht so an, aber lass mal einen Arzt hier erklären, was da drin abgeht. Ich bin leider noch krank. Wobei ich hoffe, dass sich das ändert. Ich stehe hier und proklamiere diese Dinge nicht auf Grundlage meiner Erfahrungen. Nicht auf Grundlage meiner Gefühle. Ich erkläre diese Dinge auf der Grundlage des Wortes Gottes. Und ich sage aber dennoch eins hinzu, und so kommen wir zum letzten, endes wichtigsten und letzten Punkt hier. Ohne die Perspektive Paradies, die ich schon am Anfang erwähnt habe, geben auch manche Verheißungen nicht vollkommen Sinn. Sie haben alle Verheißungen, glaube ich, alle Verheißungen der Bibel haben eine Relevanz für unser Leben jetzt und hier. Wir teilen das nicht in hier und dort. Und es gibt so ein paar Theologen und sowas, die sagen, die Zeit der Zeichen und Wunder ist vorbei und das alles kommt im Himmel. Andere sagen, nee, alles wird hier perfekt und wir werden Himmel auf Erden haben. Ich bin da weder bei dem einen noch bei dem anderen. Ich glaube, dass alle Verheißungen eine Relevanz haben für unser Leben hier. Und wir das hier voll in Anspruch nehmen dürfen. Der einzige Punkt, den ich hinzufügen will, ist, dass diese Zeit nicht mit dem Tod endet. Alle diese Verheißungen haben auch eine Relevanz bis in die Ewigkeit. Und diese dürfen wir nicht vergessen. Und diese tröstet uns. Und wir halten auch nicht an dieser verdorbenen, abgefallenen Welt fest, als wenn es gar keinen Himmel gäbe. Hallo? Das Beste kommt doch. Wir müssen ja nicht wie ein Raub dran festhalten. Und es erfüllt sich nicht alles auf dieser Erde. Und wir haben ein Bild, ich habe ein Bild euch mitgebracht, das es ausdrückt. Es gibt eine Tür zum Jenseits. Und wir sind im Diesseits, in der abgefallenen, von Gott dunklen Welt. Aber Jesus Christus hat eine Tür geöffnet. Im Originaltext könnte man das sagen, er hat den Vorhang zerrissen. Wir können rein, wir haben Zugang zum Vater, wir haben Zugang zu seiner Heiligkeit. Und was ich bete und was ich glaube und was ich erwarte und was ich hoffe, ist an diesem Tag, dass dieser Lichtschein, wow, wie ein Spot in dein Leben scheint. Und dass diese Herrlichkeit der Zukunft von Gottes ersten Traum und seinem letzten Traum, der perfekten Gemeinschaft mit Gott, dich durch Jesus Christus heute schon erfüllt, heute schon rettet, heute schon heilt. Aber wir leben nicht in einer Zeit, wo wir versuchen, diese Lichtstrahlen in Konserven zu verpacken und die Tür wieder zuzumachen und dann aus diesem Licht, wann wir wollen, wo wir wollen, einfach noch ein bisschen seiner Segnung haben. Nein, wir wollen mehr. Wir wollen ihn. Wir wollen, dass die Tür ganz aufgeht. Wir werden ganz erfüllt sein von seinem Licht und wir werden ganz in seine Herrlichkeit eintauchen. Und alle Verheißungen spätestens dann werden Ja und Amen und alles wird vollkommen sein. Aber wir dürfen sein Reich hier schon empfangen, zu unserem Segen und zur Verherrlichung seines Namens, zur Verkündigung und zum Beweis seines mächtigen Evangeliums, dass das nicht nur Theologie ist, sondern echte Wahrheit ist, die sich in meinem Leben und in deinem Leben demonstriert. Und ich möchte dazu sagen, und ich hoffe, es geht dir vielleicht gleich, ich liebe dieses Licht. Ich liebe diesen Reichtum Gottes, dieses Licht, dieses Licht seines Willens. Ich freue mich an seinen Segnungen, ich freue mich an seiner Gegenwart, ich freue mich an seinen Wundern. Du auch? Und ich freue mich, und das sage ich in einer ganz neuen, tiefen Überzeugtheit, seitdem ich auch teilweise hier bis an die Todeskante herangegangen bin und dann doch mal wieder zurück herangegangen. Ich bin ja nicht freiwillig rangegangen. Ich habe es hinterher gemerkt, wie knapp das war. Aber in dem Prozess habe ich gemerkt, wie Gott etwas auslöst. Ich freue mich auf den Himmel. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich freue mich auf das, was da kommt. Und ich halte das, was hier ist, nicht wie ein Raub fest. Ich weiß, es kommt etwas Besseres. Und zum Abschluss möchte ich mit euch aus Hebräer lesen, dem Kapitel des Glaubens, Kapitel 11. Nicht alle Verse, wir werden also ein bisschen durchskippen, aber wir fangen an mit dem ersten Vers. Was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein, also totales Wissen, totales Offenbartsein von den Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Ich glaube an etwas, das ich hier auf dieser Welt noch nicht sehe. Ich glaube selbst an eine Heilung, die gegen alle medizinischen Sachen unmöglich ist. Ich glaube an eine Errettung, von der andere mich für töricht erklären. Aber das ist die Grundlage meines Glaubens, die mich anders leben lässt. Die mich anders leben lässt und die mich wahrscheinlich auch anders sterben lässt. Ich gehe von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dann heißt es dann weiter, und dann aufgrund des Glaubens, und dann kommt so eine ganze Liste. Und dann kommt, hat dann Abel, hat dann Henoch, hat dann Noah, hat dann der, dies und das. Und die haben alle wahnsinnige Dinge vollbracht. Und dann geht es in Vers 13, alle diese Menschen haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl sie noch nicht erhielten, was er ihnen zugesagt hatte. Die haben vertraut bis zum Tod und sind gestorben, ohne gewisse Dinge zu sehen und sagen, noch nicht. Es kommt noch mehr. Doch sie sahen es von fern und freuten sich darauf. Sie sahen es von fern und freuten sich darauf und gaben zu, hier auf der Erde nur Gäste und Fremde zu sein. Ich wünschte, wir würden das auch. Es ist eine Zwischenzeit, eine Durchgangsphase. So machten sie klar, dass sie noch auf der Suche nach einer Heimat waren. Sie hätten dabei an ein Land gedacht, hätten sie dabei an ein Land gedacht, aus dem sie gekommen wären, hätten sie genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Aber sie sucht nach etwas Besserem, einer Heimat im Himmel. Deshalb schämt Gott sich auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Hammer, hä? Sie vertrauten Gott bis zum Tod, obwohl sie noch nicht alles gesehen hatten, obwohl sich nicht alle Verheißungen erfüllten, die sie so hatten oder kannten oder wussten. Aber sie wussten, sie tauchen ein in die Fülle. Und trotzdem geht es hier weiter. Kommen noch mal einige Verse dazwischen aufgrund des Glaubens. Und dann kommt Abraham und noch wer, die irgendwo alle möglichen wunderbare Sachen mit Gott erlebt haben und im Glauben ihm nachgefolgt sind. Und dann heißt es in 33, aufgrund des Glaubens haben sie Königreiche niedergezwungen, für Gerechtigkeit gesorgt und bekommen, was Gott ihnen versprochen hat. Wow, die haben bekommen, was Gott ihnen versprochen hat. Ja, die Verheißungen sind nicht alle nur leere Vertröstung für irgendwann. Sie haben bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten glühendes Feuer, entkamen dem tödlichen Schwert. Aus Schwäche gewannen sie Kraft. Amen. Aus Schwäche gewannen sie Kraft. Im Kampf wurden sie stark und schlugen feindliche Heere in die Flucht. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung zurück. Ist ja auch nochmal eine Option, ne? Andere dagegen, die auch Gott vertrauten, die den gleichen Glauben hatten, wurden zu Tode gefoltert. Ups. Sie hofften aber auf eine bessere Auferstehung, als nur ihre Freiheit wieder zu erlangen. Sie hofften auf eine bessere Auferstehung, als nur hier, und ich sag's mal in unserem eigenen Jargon, als nur hier ein schönes Leben zu haben. Es gibt etwas Besseres, als hier nur ein schönes Leben zu haben. Wenn das größte Ziel deines Lebens ist, dann herzliches Beileid. Ich hoffe, du hast höhere Ziele, tiefere Wahrheiten, festeren Glauben, mit dem du durch dick und dünn des Lebens gehen kannst. Ob das Krebs ist, ob das andere Nöte sind, ob das Krieg ist. Mit Jesus hast du etwas Besseres vor Augen. Und dann geht der Vers noch weiter und aufgrund des Glaubens, Punkt, 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 haben die und die und die jene noch gemacht. Und eins wird klar, das Beste kommt noch. Und ich möchte mit einem letzten Vers enden. Ich war am Überlegen, ob ich mit diesem Vers die Predigt beginne, aber ich habe gedacht, sie passt besser zum Ende. 1. Korinther 15, 54. Wenn das geschieht, wenn das Vergängliche Unvergänglichkeit und das Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird. Könnt ihr dem folgen? Wenn das Vergängliche Unvergänglichkeit und das Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann werden sich die Schriftworte der Propheten erfüllen. Und das proklamiere ich mit tiefstem Herzen, aus vollem Kraft meines Glaubens, ein Stück weit aus der Erfahrung meiner Gefühlsreisen der letzten Monate. Dann kann ich hier stehen und sagen, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt dein Stachel? Ich lebe hier und jetzt und mögen noch viele Zeichen und Wunder folgen, mit denen ich noch länger lebe und das Reich Gottes baue. Und selbst wenn ich zu denen gehöre, die nicht alle Verheißungen in Anspruch nehmen und Gottes Wille nicht aus irgendwelchen Gründen in dieser Zwischenzeit alles erlebe, so bekenne ich doch irgendwo, er ist Herr und es wird alles gut. Er ist gut. Ich halte diese Verheißung nicht fest wie ein Raub für diese Welt, das habe ich schon gesagt. Eins ist klar und damit möchte ich abschließen. Das Thema war der Wille Gottes. Was ist der Wille Gottes? Ja, sein Wille ist Rettung. Sein Wille ist Heilung. Für mich, für dich, für alle Menschen. Jetzt in dieser Zeit und in alle Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch beten. Lass uns aufstehen. Und Vater im Himmel, wir danken dir. Du hast dem Tod die Macht genommen. Du hast ein unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Du hast uns hineingenommen mit in deine Gedanken, in deine Weisheit, in deine unendliche Herrlichkeit. Und ich bete jetzt, heute an diesem Punkt, dass jeder, der hier im Saal oder im Livestream ist und deine Stimme hört, dass sie sich rufen lassen, dass du dich rufen lässt zu Christus, dass du deine Sünden bekennst, oh, ja, und dass du mit ihm stirbst und dass du mit ihm auferstehst. Dass ja, die Ewigkeit schon heute in deinem Leben Gestalt bekommt. Dass schon Heilungen, Zeichen, Befreiungen, Segnungen Gottes sich in deinem Leben manifestierst und du leuchtest in der Welt wie ein heller Morgenstern und Zeugnis bist für sein Reich. Für viele, viele, viele Menschen. Nicht durch überzeugte Worte, nicht durch angestrengte Religiosität, sondern durch seine Herrlichkeit, die wie ein Lichtstrahl aus dem Jenseits schon in dein Diesseits hineinscheint. Aber ich bete auch für dich, dass du von diesem Licht so erfasst wirst, dass es für dich nichts Größeres gibt, als mehr und mehr an die Lichtquelle Jesu Christi angebunden zu sein. Bis du eines Tages durch diese Tür freudig hindurchschreitest und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen kannst. Er ist herrlich. Er ist Leben. Gott ist gut. Alle Zeit. Amen.